ARD Sounds.
Und hallo, hallo auch von mir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und hello, hello auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und es hat einen Grund, warum wir mit diesem Song anfangen, Hello, Goodbye von Paul McCartney und den Beatles. Denn Paul McCartney war der letzte Gast bei der letzten Folge der Late Show mit Stephen Colbert. Und es passt zu dieser Folge heute, denn wir haben eine ganze Reihe von Hellos und Goodbyes auf unserem Themenzettel. Natürlich der Abgang von Steve Colbert oder der Late Show. Und was es damit auf sich hat, darüber wollen wir reden. Aber auch das Goodbye für zwei Kongressabgeordnete der Republikaner und wie es dazu kam und was das auch aussagt über den aktuellen Status der Republikanischen Partei. Interessante Entwicklung, auf die wir gucken werden. Wir könnten auch sagen, wir sagen Goodbye zu Integrität im Justizministerium.
Und Hello Korruption.
Auch das ein Aspekt, auf den wir gleich eingehen werden. Stichwort Entschädigungsfonds. Vor allem aber sagen wir zunächst mal Hello zu Sommer.
Es ist Memorial Day in den USA, immer der letzte Montag im Mai und der unoffiziell Anfang der Sommerzeit. Viele Schulen sind schon zu und viele Leute sind am See oder die Pools sind offen und der Sommerzeit hat unoffiziell angefangen. Und dieses Jahr ist es auch am gleichen Tag wie Pfingsten. Das passiert, ich glaube, sehr, sehr selten.
Nee, ich kann mich auch nicht erinnern, wann das das letzte Mal war. Das lange Pfingstwochenende und das lange Memorial Day-Wochenende, dass das am selben Wochenende ist.
Ein Festtag, Supernova.
Und wir hier in Deutschland auch so ein Sommerwetter haben dazu.
Also, endlich, ja.
Also wirklich ein transatlantischer Sommerbeginn zu Pfingsten. Und bevor wir gleich in die Themen einsteigen, vielleicht auch, weil Memorial Day, du sagtest, es hat auch einen traurigen Hintergrund so ein bisschen.
Ja, Memorial Day ist, wie der Name sagt, ein Tag, wenn wir erinnern, die gefallenen Soldaten, die haben gekämpft in jedem Krieg in der Vergangenheit und wenn wir denken an die Verstorbenen.
Und deswegen ist auch der aktuelle Krieg, der Iran-Krieg, in den Köpfen vieler Amerikanerinnen und Amerikaner. Und da wollen wir gar nicht so sehr drauf eingehen in dieser Folge, vielleicht nur ganz kurz, weil es über das Pfingstwochenende gewisserweise Entwicklung gab, aber wir sind es in den letzten Wochen so gewohnt gewesen, fast schon, dass es immer wieder von Donald Trump die Ankündigung gab, ja, jetzt gibt es einen Durchbruch, jetzt sind wir so weit und dann kam doch nichts und er selbst hat am Samstag noch gesagt, ja, weitreichende Fortschritte sind gemacht worden. Wir sind auf einem guten Weg und hat einen Tag später das dann schon selber wieder gedämpft. Ah, jetzt bloß nichts überstürzen, das muss alles seine Richtigkeit haben. Ich glaube, das große Problem bleibt, und da haben wir schon oft drüber gesprochen, Jeff, dass der Iran einfach sagt, naja, auch wenn uns die Sanktionen oder auch die Sperrung der Straße von Hormuz auch wehtut wirtschaftlich, wir sind am längeren Hebel, was das betrifft. Und für Trump das große Ziel, keine Nuklearwaffe, keine Atombombe für den Iran. Naja, auf dieser Ebene verhandelt Trump jetzt auch, glaube ich, mit dem Iran. Aber für ihn ist auch das Problem, dass kein Deal, den er, wie auch immer er aussehen mag, mit dem Iran aushandelt, dass der so aussehen kann, mehr oder weniger wie der ursprüngliche Atomdeal, den man mit dem Iran schon hatte. Also, dass man nicht quasi sagt, okay, all das für im Prinzip das Gleiche wieder in Grün.
Ja, es fühlt sich ein bisschen, also in vielen Sinne, wie eine Groundhog's Day, eine, wie sagt man, Murmeltier-Tag?
Genau, täglich grüßt das Murmeltier, laut der
man
Film.
Sowas auf
ja, ja,
Deutsch?
Ist mittlerweile auch in den Sprachgebrauch
es
übergegangen.
Ist alles, was wir schon vorher gehört haben und vielleicht endet mit einem Abkommen, das wir schon gesehen haben. Also
man kann nur hoffen, dass auch die Waffenruhe jetzt erstmal bestehen bleibt und verlängert wird. Trump sagt bis zu 60 Tage, der Iran sagt, naja, vielleicht eher so 30. Mal gucken, aber es ist halt, ja. Von daher ist es bis hierhin soweit erstmal zum Iran, denn wir wissen nicht, was vielleicht morgen noch passiert und sich dann doch wieder komplett dreht. Deswegen kommen wir zu unseren Hellos und Goodbyes. Und ich glaube, das größte Goodbye, das war das etwas Kryptische, was wir eben angesprochen haben, also wo du gesagt hast, hallo Korruption. Das ist dieses Thema, das in den USA große Wellen geschlagen hat und auch hier in Deutschland mit ein paar Tagen Verzögerung angekommen ist, nämlich dieser Entschädigungsfonds, den Trump da aufgezogen hat. Die US-Regierung plant einen Milliardenfonds, um Justizopfer zu entschädigen. So weit, so gut. Erstmal ein hehres Ansinnen. Aber die Opposition vor allen Dingen, die hat Befürchtungen, dass es da eigentlich letztlich um schwarze Kassen geht und dass dann letztlich nur Trump-Anhänger und begnadigte Straftäter irgendwie Geld erhalten sollen. Worum geht es? Dieser Fonds, der da aufgesetzt wird, hat die Summe von 1,776 Milliarden Dollar Steuergeld, muss man dazu wissen. Und natürlich ist das eine symbolträchtige Zahl, Jeff.
Ja, 1776, der Anfang. Wir feiern unseren 250. Geburtstag dieses Jahr. 1776 ist das Geburtsjahr der Vereinigten Staaten.
Genau, also Symbolik, was den Patriotismus betrifft. Und ja, also gut 1,776 Milliarden Dollar Steuergelder, nicht für Trump selbst, wie gesagt, aber für alle, die sich von der Justiz verfolgt sehen, die glauben, dass die Justiz als Waffe gegen sie eingesetzt worden war. Ein Anti-Weaponization Fund heißt er auch im Englischen deswegen. Und für die Demokraten ist es nichts anderes als ein Slush Fund, ein Schmiergeldfonds. Was war der Hintergrund? Vielleicht nochmal zusammengefasst. Donald Trump und zwei seiner Söhne hatten die Steuerbehörde IRS auf 10 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt, weil die ihre Steuererklärung nicht ausreichend geschützt habe. Das war der Vorwurf oder die Basis dieser Klage. Und dazu muss man aber auch sagen, es ist tatsächlich so, dass in der ersten Amtszeit von Trump ein Mitarbeiter der IRS diese Unterlagen illegal an die Presse weitergegeben hatte und die öffentlich wurden. Da kam dann raus, dass Trump, es waren auch noch andere reiche, mächtige Männer dabei und Menschen, aber es kam dabei raus, dass Trump gar nicht so viele Steuern gezahlt hat in der Vergangenheit.
Und das ist Teil der Grund, warum diese Contractor das veröffentlicht hat. Also normalerweise, wenn man Kandidat ist für Präsident, man veröffentlicht seine Steuererklärung freiwillig. Also das ist keine Regel, man muss das nicht, aber man tut das, als es ist ein Norm. Man will zeigen, dass man bezahlt seine Steuer, so wie jeder andere, dass es gibt keine komische Deals oder dunkle Geld, das da versteckt ist. Aber Trump hat entschieden, das nicht zu machen. Er hat gesagt, also als er Kandidat war, dass es, er könnte nicht, weil der IRS, der Steuerbehörde der USA, war mittendrin mit seiner Steuer zu arbeiten und deswegen, es war nicht möglich. Er hat versprochen, dass er würde das veröffentlichen, sobald er im Amt kommt. Das hat er aber nicht gemacht. Und deswegen gab es viele Fragen, besonders für seine Anhänger, aber für seine Gegner auch. Warum will er seine Steuererklärung nicht veröffentlichen?
Ja, und wer nichts zu verstecken hat, der kann doch auch das in der Öffentlichkeit zeigen.
Und dann haben wir gesehen, warum. Ja. Also wenn man keine Steuer bezahlt, aber sagt...
Kam nicht so gut an.
Ja, nee, also wirklich nicht gut.
Genau, aber dieser Mitarbeiter, wie gesagt, der hatte das an die New York Times weitergesteckt und dann wurde das öffentlich und der wurde dann aber auch verurteilt zu 5 Jahren Gefängnis, denn das geht so natürlich nicht, das sind natürlich Steuergeheimnisse und insofern war dieser Vorfall strafrechtlich abgehakt, aber da gibt es natürlich noch die zivilrechtliche Seite. Und Anfang des Jahres haben also die Trumps geklagt auf diese irrsinnige Summe von 10 Milliarden. Wir kennen das mittlerweile von Trump, der klagt dann immer gleich. Und in den USA ist tatsächlich das Klagewesen in der Form, dass man Entschädigungs- und Schmerzensgeld immer gleich in solchen absurden, horrenden Summen einklagt und oft auch ziemlich hohe Summen dann zugesprochen bekommt. Aber kurz bevor ein Richter, ehrlich gesagt, das aber auch abschmettern wollte, weil er gesagt hat, Moment mal, da ist jetzt keine Basis für, hat es einen Vergleich gegeben zwischen den Klägern, also Trump und seinen Söhnen, und dem Justizministerium. Und das ist das, was das Ganze ins Rollen gebracht hat und Stein des Anstoßes ist. Denn man hat nichts anderes als einen Kläger auf der einen Seite, der Trump-Clan, und ein vom Präsidenten Donald Trump kontrolliertes Justizministerium auf der anderen Seite. Und dann hat man diesen Vergleich gezogen und so ein bisschen wie bei Suits, wer diese Serie kennt, da gibt es das oft, dass es so einen sogenannten Shakedown gibt. Also jemand strengt eine Klage nur deswegen an, in der Hoffnung, dass es dann zum Vergleich kommt und gar nicht. Und viele dann einknicken und sagen, bevor wir jetzt hier so ein langwieriges, teures Strafverfahren, Justizverfahren erdulden müssen, komm, zahlen wir lieber ein paar Millionen, dann ist Ruhe im Karton. Und das ist ein bisschen auch die Methode Trump, mit der er ganz oft in der Vergangenheit auch vorgegangen ist und Leute eingeknickt sind.
Also das ist nicht das erste Mal, dass Trump benutzt das Justizsystem oder die Courts, also gegen seine politische oder persönliche Gegner zu klagen und zu strafen. Also er hat das schon gemerkt, haben wir gesehen, innerhalb dieses zweiten Amtszeit allein gegen eine Meinungsforschungsinstitut in Iowa, gegen der Sender CBS, gegen Journalist Bob Woodward. Es ist irgendwas, das er immer benutzt hat als Geschäftsmann, aber jetzt hat es, man würde denken, dass als Präsident wird das nicht mehr der Fall sein, aber es ist irgendwas, das er kennt, dass er bewaffnet, und deswegen ist es auch ironisch, dass er nennt das eine Anti-Weaponization-Fund. Also
ja, also, und es, man muss wirklich sagen, es ist schwer, das irgendwie zu rechtfertigen auch, denn das wird langsam immer Bananenrepublikiger, finde ich. Also, es ist wirklich dieses linke Tasche, rechte Tasche in aller Öffentlichkeit, auch allein an Dreistigkeit ist es kaum zu überbieten, und kurioserweise endet auch die Auszahlung aus diesem Fonds mit der Amtszeit von Donald Trump. Also danach würde niemand mehr in den Genuss in Anführungsstrichen kommen. Und das sorgt eben dafür. Und deswegen ist auch der Verdacht, dass es vor allen Dingen für Trump-Anhänger sein soll, gedacht ist. Mögliche January Sixers, wie sie genannt werden in den USA, so diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, die strafrechtlich auch verurteilt worden sind. Da ist wirklich eine Menge Aufregung auch bei den Republikanern.
Auf jeden Fall. Das ist irgendwas, das kommt gar nicht gut rüber. Sogar die ehemalige Senat-Mehrheitsleiter Mitch McConnell hat auch gesagt, dass, was ist das denn so, ein Fonds soll Geld geben für Leute, die haben Polizisten attackiert. Das ist unglaublich idiotisch und auch moralisch inkorrekt. Also es ist irgendwas, wo die Republikaner haben auch gesagt, ich kann das nicht verteidigen, das geht nicht.
Ja, und es ist auch so intransparent, weil es soll ein fünfköpfiges Gremium entscheiden, wer welche Gelder daraus diesem Topf bekommen soll und in welcher Höhe, die nicht Trump einsetzt. Aber Trump kann jeden einzelnen von denen feuern. Also hat er dann doch da auch wieder die Kontrolle darüber. Und dann ist das quasi so ein, ja, so ein Verschiebebahnhof. Und deswegen haben auch die, wie du sagst, die Republikaner gerade große Schwierigkeiten, das irgendwie zu verkaufen an ihre Basis. Aber der noch viel größere Klopper, wenn man so will, finde ich, ist, dass da so ziemlich klamm und heimlich noch eine weitere Regelung da eingefügt wurde in diesen Vergleich. Ich nenne das jetzt immer in Anführungsstrichen, denn es ist im Prinzip ja, wie gesagt, eine interne Regelung. Aber der noch größere Klopper ist eben, dass es zusätzlich auch keine weiteren Steueruntersuchungen oder Überprüfungen, Buchprüfungen oder was auch immer der Trumps geben soll.
Wir müssen nicht vergessen, dass Trump hat schon durch der obersten Gerichtshof, der Supreme Court, also Immunität für alle offiziellen Handlung, das er macht im Amt. Aber das ist dann auch ein anderes Niveau dazu, dass er, es ist nicht nur Trump, es ist seine Kinder, seine Familie und seine Unternehmungen.
Also sein Unternehmen, genau. Ganz wichtiger Hinweis, Jeff. Ja, also das ist wirklich sich selber.
So was haben wir nie gesehen, dass ein Präsident hat, so eine Art Immunität zu machen und zu benutzen, der Amt der Präsident, wie er will, für seine Privatvergnügen, für seine Privatgeschäfte. Und das haben wir vorher. Und deswegen ist es auch so schwierig für Republikaner, das zu verteidigen. Allein wenn man hat gesehen, es ist rausgekommen vor einem Monat, dass Trump hat innerhalb die erste Quartal dieses Jahr hat mehr als 3.700 ich sag mal so, auf die Börse, er hat verkauft.
Transaktionen, halt Aktien gekauft oder verkauft, also.
Und das ist jemand, der hat, ne, so er, seine Entscheidungen haben Konsequenzen, also verdienen Geld, verlieren Geld und er entscheidet.
Ja, auf die Börsen, das haben wir gesehen in den letzten Monaten, wie hoch und runter, je nachdem, ob er gesagt hat,
genau,
wir haben eine Einigung oder nicht.
Mit Sicherheits-, also Firmen, mit Firmen, die Drohnen machen und er hat gerade einen Krieg begonnen, also insofern. Das ist ein Schritt, glaube ich, wenn wir reden so häufig über, also jetzt das war's, also jetzt das war's oder oh, das wird nie, also fliegen, sagt man das? It'll never fly.
It'll never fly, nee, das wird nicht durchkommen.
Das wird nicht durchkommen, aber ich glaube, es sieht mindestens aus, mindestens innerhalb seiner Partei, mal sehen, wie es läuft mit den Wählern, aber innerhalb seiner Partei, die haben eine rote Linie überschritten.
Hinzu kommt noch, dass man wissen muss, in den USA gibt es schon auch solche Fonds zur Entschädigung von Justizopfern, gerade auch im Verfahren mit der Regierung, mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt seit den 50er Jahren einen sogenannten Judgment-Fonds, aus dem man sich dann bedienen kann, ohne dass man dann die Zustimmung des Kongresses braucht als Präsident oder auch als Regierung, um Justizopfer oder auch solche Vergleiche zu ziehen. Also das ist jetzt nicht durchaus nicht neu und das gab es immer wieder. Auch unter Obama wurden Vergleich gezogen und Entschädigungen gezahlt aus diesem Judgment-Fonds für Native American Farmers, die zu Unrecht benachteiligt worden waren. Also insofern, das ist jetzt auch in dem Sinne kein komplett aus dem Hut gezaubertes Instrumentarium. Aber das waren dann immer Gerichte, die dann festgestellt haben, das ist die Summe, die aus diesem Fonds gezogen werden muss. So und so viel bekommt jeder Einzelne oder es wird nochmal einzeln besprochen. In diesem Fall ist es A, intransparent, B, ist es halt eben, wie ich vorhin schon sagte und immer noch keine Worte für richtig finde, ist der Kläger und der Angeklagte sind quasi die gleiche Seite, ja? Also da gibt es keine Unabhängigkeit. Und dieser Zusatz eben mit der Steueruntersuchungsimmunität, von der die Trumps da profitieren, das ist schon echt, ja, also man kann, Bananenrepublik ist wirklich das, was da als erstes in den Sinn kommt. Und deswegen auch dieser Aufruhr und deswegen fanden wir das sehr wichtig, darüber nochmal zu sprechen, um zu sehen eben auch, ob es jetzt wirklich so kommt. Denn es gibt Klagen dagegen auch und gerade zwei Polizisten, die das Kapitol verteidigt haben am 6. Januar 2021 und die gesagt haben, das geht so gar nicht. Mal sehen, ob das dann vielleicht doch wieder gekippt wird oder so. Aber jetzt ist es erstmal in der Welt und wird so durchgezogen. Und wie schwer es dann immer mehr wird, auch einerseits die Trump-Politik an der Basis zu verteidigen.
Ja, so schwer zu verteidigen ist es für die Republikaner, dass Ende letzte Woche also jetzt haben sie eine kleine Pause von 2 Wochen und wollten, bevor die weggehen für der lange Feiertage, Wochenende, die wollten ein Gesetz durchwinken. Das würde 72 Milliarden geben für die Einwanderungsbehörden. Aber am Ende hat der Leiter der Republikanischen Partei gesagt, weißt du was, wir lassen das, bis wir zurückkommen aus der Urlaub.
Ja, und wie schwer das für die Republikanische Partei ist, Aktionen wie diese zu verteidigen und was Trump da macht, immer mehr wird. Das haben wir jetzt gerade in diesem speziellen Fall gesehen. Vergangenen Donnerstag, bevor sich alle in die große Memorial Day Pause verabschieden wollten für 2 Wochen, stand noch eine wichtige Abstimmung im Kongress auf der Tagesordnung, nämlich ein 72 Milliarden Dollar Paket für den Grenzschutz, die Einwanderungsbehörde, für ICE und diese Dinge. Und das haben die Republikaner in der letzten Minute dann von der Tagesordnung genommen und gesagt, das fassen wir lieber nicht an, weil sie befürchteten, dass die Demokraten dann auch einen anderen Punkt auf die Tagesordnung bringen würden, nämlich eine Abstimmung über diesen Entschädigungsfonds, den, wie sie nennen, diesen Slush Fund, diesen Schmiergeldfonds aus demokratischer Sicht. Und das war schon ein großes Ding, weil eigentlich sollte das unter Dach und Fach sein und durchgewinkt werden, weil das auch Gelder sind, die gebraucht werden. Die Trump-Administration wollte das auch unbedingt haben, aber das war denen dann doch zu heiß, weil da dachten sie, lass uns da lieber mal 2 Wochen abwarten und so ein bisschen das runterkühlen. Vielleicht ist dann dieser Entschädigungsfonds nicht mehr so auf der Agenda bei den Wählerinnen und Wählern.
Man muss nicht vergessen auch, dass das ist ein Wahlkampfjahr. Also diese, wie du sagtest, die gehen jetzt in Urlaub, die sind dann zu Hause und würden auch wahrscheinlich Townhall-Meetings, sie würden treffen mit ihrem Wahlkreis. Und das ist wirklich irgendwas, das schwer zur Verteidigung ist. Nicht nur das, aber in einer Zeit, wo es läuft, ein sehr unbeliebtes Krieg in Iran, wo der Preis von Sprit ist über $4.50, wo Leute bezahlen jetzt überall trotzdem zu viel für Lebensmittel und andere Sachen. Und wo Trump hat gerade gesagt, dass er braucht mehr Geld für seinen Wahlsaal. Also es ist wirklich schwer, dann in diese Zeiten zurückzugehen und zu erzählen zu den Wählern, warum man das unterstützt hat. Insofern, das ist irgendwas, wo, wie gesagt, die Republikanische Partei ist, ich würde sagen, einfach das erste Mal, dass wir gesehen haben in dieser zweiten Amtszeit, wirklich unzufrieden mit Trump, unglücklich und haben weniger Angst, ihn zu kritisieren.
Was uns zu dem nächsten Untertitel der heutigen Folge bringt, nämlich Wahlkampf, du hast es schon angesprochen, Jeff, der ist schon in den USA im vollen Gange. Wir wissen, es beginnt ja immer Anfang eines Wahljahres mit den Vorwahlen, den parteiinternen Ausscheidungswettbewerben und Kämpfen, wo sich dann herausschält, welchen Kandidaten die jeweiligen Parteien dann ins Rennen bei der Wahl im November schicken, die sogenannten Primaries. Und was passiert, wenn man sich dann innerhalb der Republikanischen Partei gegen Trump stellt, ist jetzt genau der entscheidende Punkt, womit wir zu unserem zweiten Goodbye, wenn man so will, kommen heute. Denn es gibt diese Vorwahlkämpfe und Trump hat immer seiner Partei eingebläut, wenn ihr euch gegen mich stellt, wenn ihr nicht spurt, wenn ihr nicht das macht, was ich will, wenn ihr nicht auf Linie oder loyal seid, dann werde ich euch bei diesen Vorwahlkämpfen einen Gegenkandidaten präsentieren und den finanzieren und aufstellen und da werdet ihr euch so die Zähne ausbeißen, dass ihr euren Job verlieren werdet. Damit drohte eine Art Vertrauensfrage, wenn man so will. Und damit drohte Trump immer auch seiner Parteibasis und viele haben gesagt, ey, es ist so teuer, man ist sowieso ständig im Wahlkampf. Ich schaffe das sowieso nicht, dieses ganze Geld aufzubringen. Wenn ich meinen Job also behalten will, dann bleibe ich entweder auf Trump-Linie oder ich scheide aus. Und jetzt hat es tatsächlich zwei mehr oder weniger prominente Mitglieder der Republikanischen Partei in genau dieser Weise erwischt, dass sie von Trump geprimaried wurden.
Das ist eigentlich ein neues Wort in die englische Vokabel. Also primary ist eine Vorwahl, aber to primary als Verb ist irgendwas neu. Und das ist to eine Gegner auszusuchen und zu positionieren gegen der Amtinhaber. Und das haben wir, wie du sagtest, Ingo, gesehen in Kentucky, als Thomas Massie, der Amtinhaber aus Kentucky im Haus, hat verloren zu Ed Gallrein, eine große Trump-Unterstützer, eine Navy SEAL und eine Bauern aus Kentucky. Er ist einer ganz loyale und hat auch zu Trump gesagt, ich bin dein Mann, also ich tue, was du willst. Insofern, Gallrein ist eine Gegner, der hat keine vorher Erfahrung in der Politik. Er war ein Navy SEAL und ein Bauer, aber sonst sein großer Vorteil ist, dass er ganz treu ist an Trump. Hat zu Trump schon gesagt, ich bin dein Man. Also ich einfach sag mich, was ich machen soll und ich tue das. Also Massie im Gegenteil ist jemand, der hat im Kongress, also er sagt, hey, ich bin der Vertreter von die Leute von Kentucky. Ich habe der Leute von Kentucky versprochen, kein neuer Krieg. Wir sind jetzt in Iran. Ich bin dagegen und war sehr laut, hat das kritisiert, genau wie mit die Situation mit Epstein. Er wollte, dass die Akten sind veröffentlicht, wie Trump versprochen hat, wie Massie selbst versprochen hat zu seinem Wahlkreis. Und das ist nicht passiert. Insofern, er war sehr kritisch. Und das ist irgendwas, wo Trump hat gesagt, hey, zip it. Also ich will das nicht hören. Aber manche von Massies Unterstützer fanden es gut und haben gesagt, ja, du vertrittst uns. Andere haben gesagt, weißt du was, ich bin ein Trump-Wähler, ich bin ein Trump-Fan. Trump is my guy und du kritisierst ihn und deswegen ich wähle der andere. Also insofern, in diesem Fall, es hat funktioniert. Der unterstützte Kandidat von Trump, Ed Gallrein, hat gewonnen gegen der Amtinhaber Massie. Das ist auch passiert in Louisiana, als Bill Cassidy seine Stelle verloren hat gegen eine Trump-unterstützte Kandidat. Und wir werden auch sehen, diese Woche in Texas gibt es auch einen Runoff, also zwei Kandidaten noch, der Amtinhaber John Cornyn und sein Gegner Ken Paxton, der hat die Unterstützung von Trump. Also für die Republikaner ist das frustrierend, weil das ist normalerweise wäre ohne die Unterstützung von Trump keine längere Wahl, kein Runoff und deswegen dann weniger Geld, das sie investieren müssen.
Ja, sie zerreiben sich quasi im internen, parteiinternen Scharmützel schon.
Und dieses Geld, das sie sparen würden, würde dann verfügbar sein für November. Also, weil, wenn die dann in November die demokratische Kandidaten treffen. Und das ist auch irgendwas, wo muss man sagen, es könnte tatsächlich ein Vorteil für die Demokraten sein, weil in der Vorwahlkampf ist es oft so, dass ein mehr Extremkandidat gewinnt der Vorwahlkampf. Und dann hat es schwieriger im November in der Generalwahl gegen eine andere Partei. Insofern, das müssen wir sehen. Aber allgemein könnte Trump das verkaufen als ein großes Sieg. Ne? Also seine Kandidaten haben gewonnen.
Ja, genau, das war der Takeaway, ne? Also diese zwei Sitze, wo die Amtsinhaber jetzt quasi rausgekickelt wurden durch Trump in parteiintern, könnte man sagen, hey, Trump hat nach wie vor den Griff auf die Partei und auch auf die Basis, denn die haben es ja entschieden, die Wählerinnen und Wähler. Die haben gesagt, okay, dann wählen wir jetzt für den Trump-Kandidaten.
Wir bleiben treu.
Wir bleiben Trump. Treu, genau. Ja. Das ist so die zunächst die vordergründige Lesart. In der Tat. Aber es könnte ein, wie du sagst, teurer Sieg werden, ein Pyrrhus-Sieg sozusagen, dass man sagt, okay, aber die Rechnung kommt im November, weil so ein MAGA-Kandidat vielleicht dann doch nicht für die breitere Masse wählbar ist.
Und vielleicht kommt der Rechnung vor November, weil Massie aus Kentucky und Cassidy aus Louisiana, also die haben immer noch bis zum Ende des Jahres im Kongress.
Genau.
Sie wissen, dass sie kommen nicht zurück, die sind raus, aber die arbeiten noch. Und das heißt, die wählen auch im Kongress. Und die können sagen, hey, weißt du was, ich habe nichts zu verlieren. Ich würde jetzt wählen mein Conscience, mein Herz. Und also sagen, was ich denke gegen Trump, wählen gegen Trump und der größte Gegner gegen ihn sein. in meine Partei, in meine republikanische Partei.
Zumal gerade im Haus ja eine hauchdünne Mehrheit nur für die Republikaner existiert. Und wenn dann eben so einige, jetzt sind schon mal zwei und noch vielleicht ein paar mehr, dann so kippen und wie du sagst, nichts mehr zu verlieren haben, ich bin eh raus, dann wähle ich doch auch gegen Trump oder zeig ihm mal, was eine Hake ist, würde man im Deutschen sagen. I'll stick it to you, oder? Wie würde man im Englischen sagen? ja, also das, wie gesagt, es ist jetzt ein vordergründiger Sieg erstmal für Trump, aber es könnte bis zur Wahl im November teuer werden und dann bei der Wahl erst recht. Von daher war das eine Entwicklung, die wir sehr interessant fanden und deswegen hier aufgegriffen haben. Aber kommen wir zum Schluss noch zu einem weiteren Goodbye.
Und zur letzten Verabschiedung.
Der Abschied von Stephen Colbert bei der Late Show. Also nicht nur Stephen Colbert, sondern die ganze Late Show wird eingedampft.
Die ganze Late Show, das hat angefangen in 1993 mit David Letterman, eine immer noch eine bekannte Ikone in die amerikanische Szene. Aber Stephen Colbert hat das übernommen von Letterman in 2015 und war ein von die beliebten Late-Night-Shows, das findet auf jeder große Sender. Die Sender CBS hat gesagt, dass der Late-Show wird so teuer, dass die verlieren 40 Millionen pro Jahr, weil Leute gucken kein Late-Night-Fernseher mehr. Ingo, vielleicht ist auch ein Problem für dich vielleicht, aber in diesem Sinne, es ist nicht die einzige Sendung, die genau solche Probleme hat. Und deswegen, viele Leute haben das kritisiert als nur ein Smokescreen, nicht die echte Grund, warum die Late Show gecancelt haben. It's the Late Show with Stephen Colbert. Tonight, hello, good.
Es ist auf jeden Fall, egal was die Gründe dahinter sind, das Ende einer Ära. Aber vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Stephen Colbert hatte im vergangenen Jahr sehr stark die Regierung. Er ist einer der stärksten Trump-Kritiker gewesen, immer schon.
Obwohl muss man sagen, dass jede Late-Night-Show hat eine ziemlich, also, und es ist nicht nur gegen Trump, es ist gegen jede Politiker. Die sind
genau.
Komiker. Also das
ja,
ist nicht
Satiriker.
Job, Moderator oder Nachrichtensendung zu sein. Die sind Komiker und die machen lustig über jeder, nicht nur, also das haben die über Biden und Obama auch gemacht. Aber wie wir schon in mehreren Folgen gesagt haben, Donald Trump hat eine ziemlich dünne Haut.
Genau, wenn er eins nicht abkann, dann ist es Kritik oder dass sich jemand lustig über ihn macht, ihn verspottet. Und Stephen Colbert hat sich schon an die Spitze derjenigen, da, die in diesem Late-Night-Segment unterwegs sind, gesetzt mit seiner Kritik eben auch dann, weil es auch eine Menge Flächen gab, die man bespielen konnte aus Colberts Sicht.
Aber also es ist nicht klar, aber manche vermuten, dass der Kündigen von der Late Show hat weniger zu tun mit diesem Geldverlust und mehr zu tun mit einem Deal, das der Mutterkonzern von CBS Paramount machen wollten. Und dieser Geschäftsdeal kommt.
Sie wollten ein Filmstudio, ein Merger mit Skydance, großer Multi.
Und das muss
Dollar.
Geproofed sein und signed off on. Also die FCC, der Abteilung von der Regierung, der approved solche Deal mit Broadcast und mit Medien.
Ja, die Aufsichtsbehörde im Prinzip.
Aufsichtsbehörde, also die mussten ihre Okay geben. Und weil wir wissen schon, dass Trump hat sich involviert, wenn er, also auch mit Jimmy Kimmel, eine andere Moderator von einer Late-Night-Show, wenn er irgendwas zu kritisch fand oder wenn das unter seine Haut gegangen ist, dann kam eine Warnung von dieser FCC. Insofern, vielleicht vermute manche, der CBS wollte kein Problem haben mit diesem Geschäftsdeal und deswegen hat ihr eigener Deal gemacht und der Late Show gecancelt.
Es wurde ja auch applaudiert von Trump damals, als die Entscheidung im vergangenen Jahr fiel und jetzt, als die letzte Folge über die Bühne lief. Also man muss wirklich sagen, hat ein Präsident nichts anderes zu tun und lässt er sich so provozieren, ja, von Komikern, von Satirikern. Er hat ein Video gepostet über den X-Kanal vom Weißen Haus, wo er ein KI-generiertes Video, wo er auf die Bühne kommt und Colbert in eine Mülltonne schmeißt und danach seinen Trump-Dance macht. Und auch nach der Folge hat er nochmal gesagt, was für ein Loser und hat sich nochmal sehr, sehr abfällig geäußert.
Yes, total Jerk hat er ihn genannt und hat ihn vergleicht mit einer quote-unquote dead person, also einer tote Person. Also
ja.
In diesem Sinne, es ist wirklich unglaublich die Reaktion. Aber es gibt ein bisschen, ja, also man könnte dann dafür denken, wenn man die Reaktion von der Präsident sieht, dass es war tatsächlich der Grund, warum der Show zu Ende gekommen ist. Aber Colbert, also er ist eine brillante Komiker, er ist ganz beliebt, er wird auf jeden Fall seine nächste Act, seine nächste Projekt finden. Er hat sogar eine.
Genau, eine Neuauflage vom Herr der Ringe schreibt er mit Peter Jackson im Drehbuch mit. Das ist ein ganz anderes Genre sozusagen.
Aber bevor er das macht, er hat eigentlich, ich würde sagen, fast einen Monat lang Abschied gemacht mit verschiedenen Abend mit Special Guests. Er hat Bruce Springsteen, der hat seine neue Lied Minneapolis gesungen und hat auch gesagt, bin hier heute Abend, Steven, zu unterstützen, weil du bist die erste Guy in Amerika, der hat sein Show verloren, weil wir einen Präsident haben, der kann keine Witze nehmen. Wie sagt man?
He can't take a joke, ja. Also er kann keine Witze aushalten.
Ja.
Ja, das ist, ich glaube, diese ganze Abschiedsarie hat natürlich auch nochmal für riesen Zuschauerquoten gesorgt, klar. Aber ich fand bemerkenswert, dass Colbert eben nicht die offensichtliche Möglichkeit oder Gelegenheit genutzt hat, eine Retourkutsche zu fahren gegen Trump und gegen diese Aussagen und gegen dieses Sperrfeuer aus dem Weißen Haus, sondern he took the high road, würde man im Englischen sagen. Er hat es quasi gefeiert und er hat dann auch zur letzten Show Folgendes gesagt.
If you're just tuning into the late show, you missed a lot. Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where... No, we were lucky enough to be here for the last 11 years.
Ja, und ich fand das einen schönen Angang zu sagen, hey, wir verfallen jetzt hier nicht in Bitterkeit und Zynismus, sondern wir sagen, es war ein Privileg, es war toll, dass wir diese Show machen konnten und wir wollen jetzt hier nicht mit irgendwelchen verbitterten Gefühlen und irgendwie verärgert hier rausgehen, sondern wir sagen, hey, das war besonders und deswegen hat er auch die besonderen Gäste dann auch bekommen, die dann alle kamen, auch seine Co-Host, wenn man so will, eigentlich die Konkurrenten, die anderen Late-Night-Hosts, Jimmy Kimmel und John Oliver, die haben sich auch beteiligt. Bei dem Obama-Interview war die Frage, ob er jetzt sich vielleicht als Anschlussverwendung vielleicht um das Präsidentenamt bewerben sollte. Und dann sagte Obama dann nur, naja, die Latte hängt ja auch ziemlich tief. Also warum nicht du auch?
Also aber das ist, wer weiß, vielleicht ist es ist nicht nur Obama, der das fragt. Also es gibt Gerüch, aber wie gesagt, er wird erstmal sich beschäftigen mit Herr der Ringe. Wie man weiß, er ist eine große Fan. Und dann mal sehen, was zunächst kommt. Er hat schon ein paar Interviews auf YouTube veröffentlicht, dass er nicht auf seine eigene Show veröffentlicht könnte, wegen Druck von der Sender. Aber wer weiß, vielleicht ist YouTube in seine Zukunft. Aber auf jeden Fall, es ist die End von einer Ära.
Ja, und viele werden ihn auch vermissen als Einordnung. Also gerade aus dem demokratischen Lager, aber viele, die mit diesem wirklich Wahnsinn der letzten anderthalb Jahre irgendwie zurechtkommen wollen und das auch eingeordnet bekommen möchten, haben dort bei der Today Show mit Jon Stewart, aber eben auch den Formaten wie der Late Show von Stephen Colbert, mal so ein Comic Relief gefunden, ne? mal drüber lachen können über die ganzen absurden Sachen, die da passieren und den ganzen Wahnsinn und das vielleicht auch immer pointiert. Das ist ja oft so, das erleben wir ja auch in Deutschland mit Extra 3 oder der Heute Show, dass wenn man das satirisch angeht, man das noch ein bisschen mehr überspitzen kann und noch ein bisschen zuspitzen kann in einer Art und Weise, die wir jetzt beim Nachrichtenfernsehen so gar nicht können. Und das hilft ja, hat auch seine Funktion. Und diese Stimme, was das betrifft, wird fehlen. Und ich fand es, ja, da bin ich sehr gespannt, ob er die vielleicht dann wiederfindet, in einem YouTube-Format. Aber Stichwort Stimme, ich fand es auch sehr passend, dass dann der letzte Gast Paul McCartney war für diese Sendung. Denn die Show von Stephen Colbert, die Late Show, wurde 11 Jahre lang aus New York, aus dem Ed Sullivan Theater gesendet. Und das war das Theater, das war der Ort, wo die Beatles 1964 ihren Auftakt nach Amerika gemacht haben, quasi ihre erste große Fernseherscheinung. Von daher schloss sich da, was das betraf, so ein gewisser Kreis. Paul McCartney hat dann am Schluss zusammen auch mit Steve Colbert und anderen, Ed Costello und Jean-Baptiste, dann dieses Hello und Goodbye angestimmt. Und das fand ich so diese persönliche Botschaft. Ja, das ist ein Goodbye. Hier geht, wie du sagst, eine Ära zu Ende. Aber es ist auch ein Hello für das, was danach kommt. Und das ist ja dann ein etwas zuversichtlicherer Abgang, als da sich zu versteifen in irgendwelche Abrechnungsarien gegen Ende dieser Zeit in der Late Show.
Er bleibt zuversichtlich. Sehr gut.
Ja, über manches aber kann man, glaube ich, auch einfach nur lachen und das mit Humor nehmen. Und
das hat er gemacht. Man hat am Abend nach der Sendung hat man die Videos online gesehen von Colbert auf der Tanzfläche mit seiner Frau, die sehr süß ist, die beiden und zahlreiche Gäste, Freunde. Und die haben Dance the Night Away. Die waren, ich glaube, auf der Tanzfläche der ganze Abend lang und haben gefeiert, weil es war auch viel zu feiern. Er hat das extra gemacht, dass er hat seine ganze Crew und Staff, Mitarbeiter bedankt und hat gesagt, das ist irgendwas, das wir zusammen machen, obwohl ich stehe vor der Kamera, wir machen das zusammen und es gibt viele Leute, die machen das möglich und die haben, ja, das einfach, man kann es auch feiern, ne? Also nicht nur traurig sein, weil das zu Ende ist, aber feiern, was sie geschafft haben. 1800 Folgen, 2000 Gästen über Jahren, also wirklich
11 Jahre lang, ja. Und wie heißt es so schön? Lächeln ist die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen.
Sagen wir das? Na, ich glaube nicht, aber was sagen wir? Wir haben auch was für Gegner. Oh, wir sagen, keep your friends close and your enemies closer.
Okay.
Ja, halt deine Freunde nah und deine Feinde näher.
Noch näher, damit noch man noch näher mehr Einfluss oder die noch besser steuern kann. Übrigens, es trudeln nach wie vor auch noch Erklärungen rein, was mit dem Beef auf sich hat. Ich finde es sehr amüsant. Eine kam die Woche rein, die sagte, naja, man hat Beef, wenn man sagt, ich ärgere mich so sehr über dich, ich bin so wütend, ich mache gleich Hackfleisch aus dir. Und
Gott, okay, jetzt wird gewaltig.
Okay, bevor das jetzt hier ausartet, kommen wir zum letzten Goodbye für die heutige Folge. Und das geht an euch raus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes, sonniges Pfingstwochenende. Guten Start in die Arbeitswoche und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folge über die Peter Thiel-Story, die wir vor einem Jahr mit unserem Kollegen Fritz Espenlaub gemacht haben. Und dafür ist Fritz und sein Team, die sind gerade zum Podcast of the Year ausgezeichnet worden bei den ersten deutschen Podcast Awards. Großen Glückwunsch dazu, auch von uns sehr verdient. Wir freuen uns sehr für dich, Fritz, und das ganze Team. Und Fritz ist natürlich wieder aktiv und hat jetzt die OpenAI Story als neuen Podcast gestartet. Hört da doch mal gerne rein.
Thank you for the opportunity to speak to you today. My name is Sam Altman.
Das ist Sam Altman, KI-Visionär, Unternehmer, der Mann, der uns ChatGPT gebracht hat und ein guter Freund von Peter Thiel.
Peter Thiel is one of his most important mentors.
Altman hat vor 10 Jahren ein Experiment gestartet.
Er hat die Welt verändert, ist gar keine Frage.
Ein Experiment, in dem wir alle heute leben. Eine Welt mit KI.
Er ist ein Star, der hochgeflogen ist und man weiß nicht, wann er abstürzt.
Altman hat uns in diese neue KI-Welt katapultiert. Mit einer Technologie, von der manche sagen, sie ist der Schlüssel zu allem. Und von der andere sagen, sie könnte uns alle umbringen.
Er spielt Russian Roulette mit jedem Menschen auf Erde. Did he ask us? No.
Und über allem schwebt die Frage, können wir diesem Mann unsere Zukunft anvertrauen?
Das ist so wie mit Kindern, ne? Wenn die 5-mal lügen, irgendwann glaubst du ihnen nicht mehr.
Vom Team der Peter Thiel Story kommt jetzt die Fortsetzung Die OpenAI Story. Ab dem 19. Mai geht's los. Jede Woche eine neue Folge. Wer nicht warten will, alle Folgen gibt es direkt zum Start in der Deutschlandfunk-App.